Jetzt fährst du nach Wien in die Hofburg und präsentierst einem mein Schaustück, was alle weckerballert. Das war mein Plan. Dann fahren wir in die Hofburg. 3 Minuten bevor wir in der Hofburg waren, macht so rumsti-bumsti. Und mein Schaustück ist zusammengebrochen im Bus.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Heute begrüße ich bei mir eine Frau, deren Handwerk ein besonders süßes ist. Ihr Weg ist ein sehr selbstständiger, selbstorientierter und selbstbewusster und ihre Ziele, die konnten von vielen Menschen schon verkostet werden. Die Rede ist von Konditormeisterin Brigitta Schickmeier. Ein bewegtes Leben, ein bewegtes Konditorinnenleben, das fußt jetzt in einem Buch, in dem erstmals nicht nur ihr Leben, sondern auch unzählige Rezepte des Konditorhandwerks zu finden sind. Ich freue mich, dass du heute da bist, liebe Brigitta. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich umso mehr.
Liebe Brigitta, wenn man dein Buch durchblättert, das wirklich ein Kompendium ist, es ist kein Kochbuch regulärer Natur, es ist wirklich ein Almanach, könnte man sagen. Das Who is Who der Konditorszene ist darin zu finden und all jene, die Rang und Namen haben in Österreich, wenn es darum geht, Konditorhandwerk auch weiterzugeben oder zu leben. Als Konditorin war es dir ganz besonders wichtig, so etwas zu schaffen. Mhm. Warum, was war dieser Anstoß dafür?
Der erste Anstoß war bestimmt, dass ich immer wieder gefragt worden bin von meinen Schülern, weil ich unterrichte im Wifi seit 15 Jahren die Konditormeister und die angehenden Konditoren. Brigitta, warum machst du kein Buch? Dein Wissen ist so groß. Dann habe ich mir gedacht, ja eigentlich so ein Buch von 0 auf 100, ich kann noch gar nichts und möchte es aber können, bis zu Wettbewerbe, bis zur Meisterprüfung gibt es noch nicht. Vielleicht war das wirklich was, was ich machen könnte. Und somit ist die Idee sicher vor 6 Jahren entstanden, aber die Zeit war noch nicht reif. Also es haben so manche gut mit mir gemeint, mach doch ein Buch und schau, das und das musst du tun. Ich war vielleicht ein bisschen zu faul, ja, weil ich weiß, so ein Buch ist richtig viel Arbeit und habe mich einfach nicht drüber traut. Und im Dezember kommt der Jäger zu mir und sagt, Gitti, brauchst du ein Rehleber? Wir haben so viel, sage ich ja sehr gern. Morgen gibt's Rehleber zum Mittag. Kommt seiner auf einen Kaffee und wir mal dann in der Küche sitzen, besprechen wir so ein bisschen, ja, was machst du und bla bla bla. Da waren nämlich auf einmal 4 Jäger am Tisch und da war ein Buchdesigner dabei. Wow, habe ich mir gedacht, den Buchdesigner? Ich glaube, auf die habe ich gewartet. Und somit haben wir dann innerhalb von einer Woche beschlossen, dieses Buch zu gestalten, zu machen, denn ich brauche jemanden, der mich 100% bei der Hand nimmt und sagt, und das musst du machen und so und so und so. Und das hat einfach vom Zeitpunkt dann perfekt gepasst.
Es ist fast lustig anzuhören, dass du sagst, du brauchtest jemanden, der dich an der Hand nimmt. Wer dich kennt, weiß, dich muss man eigentlich nicht an die Hand nehmen. Denn wenn man deinen Konditorinnenweg ganz genau betrachtet, dann sieht man und spürt man, den bist du von Anfang an sehr selbstbewusst gegangen. Du hast in sehr, sehr jungen Jahren deine Ausbildung abgeschlossen, dich in diesen Bereich orientiert und du hast etwas getan, was eigentlich auch fast unüblich war oder auch heute noch ist. Du bist sehr, sehr schnell in die Selbstständigkeit gegangen. Nimm uns ein bisschen dorthin mit. Wie alt warst du? Wann ist das losgegangen? Wo hat das begonnen?
Das ist ja wirklich ganz witzig zum Aufzählen, denn mit 19 war ich Landeslehrlingsgewinnerin. Mit 20 habe ich meinen ersten Sohn gekriegt, mit 21 haben wir geheiratet, mit 22 habe ich Meister in Unternehmen und in Lehrlingsausbildner gemacht, mit 23 haben wir einen zweiten Sohn gekriegt und mit 24 habe ich die Konditorei der anderen Art gegründet, so wie es es heute noch gibt.
Klingt gar nicht, als hätte dich jemand an die Hand nehmen müssen.
Eigentlich, das wirkt vielleicht wirklich außen hin immer ein bisschen so bei mir, aber es ist nicht immer so. Also ich darf euch alle beruhigen, ich bin in sehr vielen Sachen auch sehr unsicher, aber meine Natur ist es, mutig zu sein. wenn ich mir auch denke, oh, das ist aber schau, oder geht das schon, oder mein Wahnsinn oder so, dann denke ich mir, okay, aber wenn du das nicht probierst, wenn du nicht den Mut aufbringst, dieses nicht. Oder jenes zu machen, wirst du es vielleicht einmal bereuen, es nicht getan zu haben. Mhm. Und ein großes, großes Plus ist mit Sicherheit, ich habe meine große Liebe geheiratet und meine erste große Liebe und der hat mich bis jetzt begleitet und geht alle meine Höhen und Tiefen und meine Wettbewerbe mit und genau.
Jetzt kann man vielleicht mal ein bisschen einen Blick auch auf deine Familie werfen, die spielt einen großen zentralen Part auch in deinem Leben, nicht nur in deinem Buch, speziell in deinem Leben. Dein Familienplatz ist gleichzeitig auch dein Arbeitsplatz, ist gleichzeitig auch der Arbeitsplatz deines Mannes. Beschreib uns einmal euer Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeld, um ein bisschen wahrzunehmen, wo deine Kreation und Schaffungskraft herkommt.
Ich glaube einfach, wenn man sehr kreativ sein darf, braucht man immer wieder ein bisschen einen Ausgleich, wo es in meine Augen um nichts geht. Indem das ja sage, jetzt gehe Rosenbahn. Jetzt gehe ich einfach nur 120 Meter vier und wieder zurück und das mache ich jetzt 2 Stunden mehr oder weniger. Oder dass ich mal durchs Haus fetze und saug und putz. Ganz wichtig ist unser Mittagessen. Also jeden Tag Suppe, Hauptspeis, Nachspeis, wo alle zusammenkommen, der Opa genauso, die Mitarbeiter, die Kinder und der Mann, wo wir dann beieinander sitzen und einfach das Essen genießen. Mhm. Einfach nur da sitzen und essen.
Vielleicht einmal so ein bisschen verraten als Eckdaten, ihr lebt gemeinsam auf einem großen Bauernhof. Also genau. Ist schon mal so ein Familiendreh- und Angelpunkt. Welche Bewirtschaftungsform gibt es da? Wie kann man sich das vorstellen?
Also der Opa wohnt nicht da, aber der kommt jeden Tag. Der Mitarbeiter wohnt schon bei uns und die 2 Kinder wohnen noch da, noch eines ausgezogen. Ja, wir haben einen großen Biobauernhof mit Zucht und Mast, Schweinezucht und Mast. Und da bewirtschaftet man 50 Hektar, die auch biologisch bewirtschaftet werden. Ja, mein Mann ist ja genauso innovativ wie ich und darum, glaube ich, sind wir so auf Augenhöhe. Der hat den ganzen Betrieb energieautark gemacht. Also wir produzieren mehr Strom, was wir brauchen, seitens der Konditorei, seitens vom Genussfuchs, weil der Sohn hat einen eigenen Betrieb gegründet und der Konditorei. Mhm. Wir haben einen Speicher, damit wir über die Nacht auch schon durchkommen oder wenn einmal irgendwelche Nöte wären. Mhm. Ölpressen, unsere Traktoren fahren mit unserem kaltgepressten Sonnenblumenöl. Da tut sich auch ganz viel. Also wir haben auch immer Baustücke. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und ich glaube, wir haben 5 Jahre kein Baustück gehabt. Also recht viel mehr bringen wir nicht zusammen.
Ein Wunder, dass Sie da dazwischen immer wieder deine vielen Torten und Kunstwerke ausgehen. Wenn man, und die Ehre hatte ich schon, deine Räumlichkeiten betritt, dann kommt man nicht daran vorbei, auch staunende Augen auf deine Kunstwerke zu werfen. Meterhohe Schokoladeskulpturen, Kunstwerke aus Zucker, die dich schon ein Leben lang begleiten, weil du viele Jahre auch an Wettbewerben teilgenommen hast und dich da mit anderen Konditorinnen und Konditoren gemessen hast. Warum bist du in diesen Wettbewerb, in dieses Gegeneinander, in dieses Konkurrieren überhaupt gegangen?
Eigentlich, weil die Einladung ins Haus geflattert ist, wir suchen den besten Konditor von Österreich, Schweiz und Deutschland in der Wiener Hofburg. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich arbeite jetzt schon mindestens 10 Jahre in meiner Backstube ohne Mitbewerber, ohne Chef, ohne, ich weiß nicht, wie gut ich bin. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, okay, dann meldest du dich an und machst halt so ein kleines Schaustück und fährst in die Hofburg. Du kriegst die Schokolade gesponsert, der Galaessen in den Redoutenseelen. Also für mich als so kleiner Konditor war das schon sensationell. Und dann am Abend nur auf dem Café sieht der Ball. Da hat man auch noch 2 Karten gekriegt für die Begleitung und für mich. Aber dann bin ich in die Hofburg gekommen und habe mir gedacht, Wahnsinn, was ist das? Wie ist so etwas möglich? Zu dieser Zeit hat es ja noch kein Internet gegeben, wo ich vorher schauen kann, was für einen Wettbewerb fährst du da, auf was lässt du überhaupt ein? Das war ja eigentlich noch alles so überraschend. Und ich habe mir nur gedacht, so, es ist nicht möglich, dass ein Konditor so etwas kann. 2 Meter große Schokoschaustücke mit Airbrush, Pralinen, Zuckerschaustücke und so weiter. Beim ersten Wettbewerb habe ich gewusst, okay, du bist der Verlierer Nummer 1. Aber ich habe auch gewusst, das sind Konditormeister, ich bin Konditormeisterin. Wenn die das können, kann ich das auch. Mhm. Und ich werde mich hochtrainieren. Ich werde wieder heimfahren, meine Wunden lecken und einfach trainieren und tun.
Mhm. Wie hat das Training dann ausgeschaut? Wie muss man sich da vorbereiten? Heute begleitest du ja auch immer wieder junge Menschen, sei es in ihrer Ausbildung oder sei es hin zu Abschlüssen oder auch solchen Wettbewerben. Wie hast du dich damals vorbereitet?
Ganz alleine. Also das war eine Zeit, du hast keinen Trainer zur Verfügung gestellt gekriegt oder auch keine Formen, die man einfach im Internet bestellt
hat. Was heute üblich ist?
Was sehr üblich ist. Die Welt ist groß geworden und man kann sich in alle Richtungen irgendwo informieren oder man schaut Videos, wie etwas funktioniert. Ich bin einfach hergegangen und habe aus Karton und aus Formen, die man standardmäßig hat, einfach eine Skulptur baut. Da hat mir mein Mann auch wieder geholfen, indem dass ich irgendwas Bogen hat, wo ich das drüber legen kann und so weiter, dass das einfach von der Statik schwierig wird, dass das einfach spektakulär ausschaut. Das muss man sich so vorstellen, ich bin 3 Monate in der Boxstube gestanden, bis 11 auf 12 auf die Nacht oft auch, und habe immer nur probiert und es hat nicht gleich funktioniert. Also es ist wieder zusammengebrochen, es hat einfach nicht gepasst, es hat mir nicht gefallen. Einfach tun, bis dass man das Wissen gehabt hat, warum hat es nicht gepasst, warum hat es nicht gefallen. Und somit ist das auch, wenn jetzt den Lehrabschlussprüfungen oder Meisterprüfungen abnehme, für mich nie eine Ausrede, wenn wer sagt, ja, aber das hat man ja im Betrieb nicht gemacht oder das hat mir ja noch keiner gezeigt, weil man kann auch selber ausprobieren und tun. Das große Glück ist, wenn man sich selbst das alles antrainiert, dass man einen eigenen Stil entwickelt. Mir wird unverkennbar, weil man ja niemanden kopiert hat. Oder
das ist ja etwas, was man dir zuschreibt, dass deine Konditorkunst sehr unverkennbar ist. Also dass man eine Schickmeier-Torte unter allen Torten sofort herauskennt. Ist das heute etwas, worauf du stolz bist, spüre ich?
Eigentlich schon, ja. Und durch das, dass ich so viel unterrichte, und meine Geschichte auch erzähle, die wissen genau, wie ich dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin, merke auch, dass das für meine Schüler ein totales Ansporn ist. Okay, wenn ich auch niemanden habe, dann ist das ja kein Problem. Ich tue einfach. Aber du musst halt hinsitzen und arbeiten und trainieren. Wie ein Musiker, der ein Instrument spielen muss und so weiter.
Was würdest du sagen, was die wichtigsten Zutaten, wenn man es in Rezeptform gießt, auch waren, dass du so viel Erfahrung aufbauen konntest oder so viel Selbstsicherheit auch erlangt hast, einerseits dich in solchen Wettbewerben zu messen und andererseits heute auch auf diesem Niveau zu unterrichten? Was waren die wichtigsten Zutaten dafür oder sind es bis heute?
Das Wichtigste ist sicher mal Mut, Ja zu sagen, ich mache das jetzt. Dann das Durchziehen, egal welche Situationen auf einmal daherkommen. Zurück oder Absagen gibt es nicht. Mir zieht das einfach durch. Sich selber treu bleiben, niemandem gefallen zu müssen und Selbstkritik, dass man sagt, okay, das passt schon, das wird schon passen, Moglereien oder sich durchschwindeln geht da gar nicht. Man muss schon wirklich ehrlich zu sich selber sein, sich selbst reflektieren und sagen, naja, wenn du jetzt der Juror wärst oder der Käufer, der Kunde, würde dich das begeistern oder nicht? Und somit weißt du das dann eigentlich schon selber, wo stehst.
Mut ist auch gefallen. Ist es Mut gewesen, als du auch gefragt wurdest, für ein Projekt nach Afrika zu gehen und dort Frauen zu begleiten mit deiner Kunst, um ihnen selbst einmal zu ermöglichen, von dem, was sie von dir gelernt haben, auch leben zu können oder damit auch ihr Leben erwirtschaften zu können. Vielleicht nimmst du uns auf diesen Part deiner Reise auch mit. Wer hat dich gefragt und wann war das?
Das war auf einem Event, wo die Caritas auch vertreten war und mir stehen so beieinander und meine Mama fragt wieder, na, was macht ihr so? Und sie sagen, ja, ich bin bei der Caritas und die haben dann herausgefunden, was ich so mache. Und dann sagt die Dame, das, was sie machen, Frau Schickmeier, das braucht man in Kongo. Weil da haben wir eine Berufsschule aufgebaut für Frauen, die verstoßen werden, Kinder, die verstoßen werden oder gefoltert werden, damit sie das Zuhause verlassen und dass sie Perspektive aufbauen können und beruflich einfach gut sind, gibt es eine Bäckerei, Konditorei und eine Kellnerei. Wollen Sie dort unterrichten? Wir haben wirklich dort in diesen 10 Minuten, wo die Pause war, ja gesagt. Das machen wir.
Was wusstest du zu diesem Zeitpunkt über Kongo, über Frauen oder Menschen, die quasi in so einer Lebenssituation sind oder über die Institution selbst?
Ich habe gar nichts gewusst. Ich habe nur gewusst, das konnte ich machen, das fühlt sich gut an. Im Jänner habe ich weniger Torten, da habe ich Zeit. Ich fliege in Kongo und unterrichte diese Damen. Dann zu Hause, schauen wir mal. Meine Mama und ich, wo ist denn der Kongo? Boah, mitten in Afrika. Wie lange muss man denn da fliegen? Boah, von Paris nur mal 10 Stunden. Wie ist denn dort überhaupt, ist die Sicherheit? Ja, noch nicht so sicher. Es sind immer nur Schüsse in der Stadt gefallen und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, ja, mein Englisch ist nicht so gut, aber für den Kongo wird es sicher passen. Dann haben wir drauf gekommen, da wird eh Französisch geredet.
Wie war dein Französisch zu diesem Zeitpunkt?
Ja, null. Merci, ja, das ist noch kranker. Aber dann war es schon eigentlich alles. Und dann habe ich mir aber wieder gedacht, okay, ich habe ja gesagt, auch zurück gibt es nicht. Ich gehe jetzt in Französischkurs, ich mache Abendschule und ich werde mich einfach darauf vorbereiten, dass ich da irgendwie in Kongo ankomme. Man muss ja auch wissen, wenn ich von Wels nach Wien fahre, mit der Bahn, mit der Westbahn oder mit dem ÖBB, ich frage immer vorher in die richtige Richtung. So ist meine Orientierung. Mhm. Und dann muss ich von Bettenbach nach München, von München nach Paris und in Paris umsteigen. Und der Flughafen ist ja richtig groß. Und dass ich angekommen bin, Gott war mit mir. Also das ist auch was, ich habe ein ziemliches Gottvertrauen und er hat mich echt da auch begleitet und
wo du hin musstest, an deinen Einsatzort. Wie kann man sich diese Arbeit dann dort vorstellen? Was hast du diesen Frauen beigebracht? Was hast du dort auch hinterlassen?
Ich habe ihnen alles beigebracht in einem Monat, was möglich ist, aber wirklich von Airbrushen bis Zuckerarbeiten, Schokolade, Pralinen, Torten, Modellieren. Ich habe alles mitgenommen, damit wir genug Material haben. Ein Teil haben wir schon im Container mitschicken lassen und das andere habe ich im Handgepäck gehabt, damit wir wirklich ordentlich arbeiten können. Weil im Kongo selber ist nicht viel. Mhm. Ja? Damit ich was hinterlasse, habe ich 3 erwachsene Konditoren immer an meiner Seite gehabt und habe gesagt, Simon, das unterrichtest du dann weiter an die Nächsten. Und die Bichou, die hat wieder einen anderen Auftrag gekriegt und ich denke mir, die waren hoch erfreut, weil sie ja meine Co-Piloten waren und zum Teil sind sie noch immer dort und ich habe immer noch
Kontakt gehabt. Das heißt, du bist in Kontakt?
Ja, mit der Schwester Hildegard, bis das gestorben ist eigentlich. Mhm. Und ich habe schon erfahren, dass immer noch die Schokoladen gießen. Denn im Kongo gibt es auch viele reiche Leute, also die Geld haben.
Und das also es dient ihrem Lebensunterhalt bis heute?
Zum Teil, ja. Mhm. Also, dass die Schule weiter bestehen kann. Also
okay. Das heißt, es wird nicht verkauft, was produziert wird, sondern für die Schule. Mhm.
Dass die Mädchen, 70 Schülerinnen, Internatsleben haben, Essen bekommen, Bekleidung bekommen und die Ausbildung. Mhm. Also ich habe die Schule finanziert mit meinem Können, keine Einzelpersonen in dem Sinne. Mhm.
Du bist wieder zurückgekommen, bist weiter deinen Weg gegangen und hast ja eigentlich ja auch einmal geschworen an solchen Teilnehmergeschichten, Wettbewerben, wo man sich mit anderen konkurriert und misst, nicht mehr zu machen irgendwann. Mhm. Aber dann hat doch noch einmal alles gekitzelt und du bist ein letztes Mal in einen Wettbewerb gegangen, oder?
Das möchte ich hören, gell, was da passiert ist.
Unbedingt.
Ja, es ist ein bisschen gemein. Ich bin 8 Jahre Wettbewerbe gegangen, bis dass ich alles gewonnen habe, was ich gewinnen wollte.
Was ist das Höchste, was man Österreichs Konditorin gewinnen kann?
Das war der Austrian Chocolate Master und dann die Weltmeisterschaft. Also dann war ja die Trainer und die Verantwortliche für die WM 2015, wo wir den 3. Platz gemacht haben. Aber dann habe ich mir gesagt, jetzt ist echt vorbei. Dann bin ich wieder ein paar Jahre daheim gewesen.
Marcel Hirscher hat das auch geglaubt, gell? Und dann ist er wieder an den Start. Also du bist noch einmal an den Start, ja? Erzähl weiter.
Und das Gemeine ist ja das, nach so vielen Jahren Training und Wettbewerbserfahrung kannst du das. Endlich kann man es und dann tut man es nicht mehr. Weil die Zeit einfach vorbei ist. Und man möchte ja nicht mehr Zweiter werden, wenn man schon mal Erster war. Und ich bin nicht der Marcel Hirscher, wo ich weiß, ich werde 18 Mal Erster oder wie oft das so geworden ist. Hinter mir waren sie ganz knapp. Also meine Konditoren sind ja richtig gut unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, na, aber einmal nur im Wettbewerb stehe, einfach zu tun, was ich spüre, das zu bauen, was ich will, ohne jemanden trainieren zu müssen, ohne jemanden mein Gefühl zu vermitteln müssen, da hat man schon dran. Und war ganz arrogant und hat mir gedacht, so, und jetzt fährst du nach Wien in die Hofburg und
einmal
präsentierst einem mein Schaustück, was alle weggeballert. Das war mein Plan.
Ja.
Dann fahren wir in die Hofburg. Das Wegballern
traf auch ein, oder?
Geballert hat's. Meine Xylin habe ich mitgenommen, also meine Carmen, die hat auch ein Schaustück gebaut und die Torten dazu und so weiter. 3 Minuten bevor wir in der Hofburg waren, macht so rumsti bumsti. Und mein Schaustück ist zusammengebrochen.
Im Kofferraum des
Autos. Im Bus. Es war die alte WM-Schokolade, die wir ganz oft trainiert haben und temperiert haben und so. Die war einfach schon müde.
Überstrapaziert.
Und die wollte nicht mehr. Jetzt bin ich in die Hofburg gekommen und ja, von überall, hey, die Schickmäuse da, ja, aber der ist eh alles gebrochen. Ah, ist ja eh alles gebrochen. Dann habe ich gefragt, wo ist mein Platz? Ja, ganz vorne. Na, super. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe auch Karten gekriegt für den Ball heute auf die Nacht. Ich stelle Ihnen einfach das ja, was ich noch habe. Es ist zwar nicht mehr groß, aber ich pick halt das zusammen, was noch da ist. Und habe meine flüssige Schokolade zur Reserve, nehme immer ein bisschen meine Schokolade mit und meine ganzen Ersatzteile.
Kommt der Profi durch.
Ich habe alles eingebracht in die Hofburg und habe angefangen zum Picken. Nach 2,5 Stunden, die Jungen sind wiedergekommen und gesagt, was die biegt für normal, hat man das im Müllsack und das war's für heute. Und ich habe es zusammengepickt von 0 auf 100 und ganz ehrlich, nach 2,5 Stunden ist das da gestanden wie der Phönix aus der Asche. Ich war so stolz. Und das ist ein Statement, was ich meinen Schülern auch immer wieder gebe, wenn euch was bricht, wenn sie glaubt, Alter, jetzt ist aber alles, aber richtig alles vorbei. Mhm. Einfach wieder tun. Baut es zusammen, vorwärts, macht es aus der Situation einmal das Beste. Und ich kann jetzt so richtig von meinem letzten Malheur also berichten. Jedenfalls bin ich dann unter die ganzen Ballgäste gestanden, Mitternacht ist die Siegerehrung, ich stehe so drin und sage zu mir, so Gitti, heute hast du alles verloren. Weil wenn du den Wettbewerb jetzt nicht mehr schaffst, dann bist du nicht mehr bei der WM Dritter, du bist nicht mehr Austrian-Schokoladenmeister, du bist jetzt hinten. Wie wenn der Hirsch schon zum Kasberg fährt und schafft das Rennen nicht mehr. Mhm. Und Gott war wieder mit mir und hat mich da nur mal gewinnen lassen. Also es war wirklich so, ich habe den ersten Platz.
Vielleicht wollte man ihm da gar nicht so viel Macht angedeihen lassen, es muss schon Talent auch gewesen sein und Routine und Erfahrung und Expertise, oder? Wie waren da die Reaktionen von den Menschen in deinem Umfeld? Jetzt weiß man ja aus dem Leben, es gibt so viele Philosophien und Glaubenssätze. Man muss nur einmal öfter aufstehen, als man niederfällt, oder man muss sich einfach das Krönchen richten und weiter geht's, und viele andere Motivationssätze wie geht nicht, gibt's nicht. Welcher Satz hat dich angetrieben in dieser Situation, die scheinbar ausweglos erschien, noch einmal durchzustarten und zu sagen, jetzt aber, jetzt zeige ich's, was ich kann?
Ich werde dann ganz ruhig. Mhm. Ich schaue mir mal an, um was geht's, wie ist die Situation, und dann überlege ich gar nicht, dann funktioniere ich nur mehr. Ich funktioniere dann ganz ruhig und arbeite mit vier, ich habe da keine Panik und gar nichts und mache einfach aus dem, was noch da ist, das Beste. Mhm. Und ja, natürlich, wenn man Erfahrung hat mit dem, dann kannst du das Beste draus rausholen. Und das war natürlich ein Glück, dass ich alles Mögliche mitgehabt habe, dass ich da noch reparieren können habe. Aber ich habe mir wirklich an dem Abend geschworen, Herrgott, heute war es das letzte Mal, dass du einen Wettbewerb gehst. Mhm. Danke, ich habe es kapiert. Jetzt ist es vorbei für mich.
Mhm. Aber als Siegerin nach Hause zu gehen, ist ein guter finaler Punkt, könnte man so sagen.
Absolut.
Wenn man dir heute zuschaut bei deiner Arbeit, wie du sie machst, dann ist die Individualität nicht nur bei deinen Schaustücken, sondern auch bei deinen Torten zu sehen. Jede Torte ein Kunstwerk, so scheint es. Jede Torte wie das mächtige Werk eines Künstlers. Also immer individuell, keiner sieht wie die andere aus. Hauptsächlich sehr persönliche Auftragsarbeiten für Menschen, auf die du ihre Torten ganz individuell abstimmst, fern von jeder Routine oder von jeder Eintönigkeit oder dem Gleichklang, mhm, den man vielleicht aus anderen Bereichen kennt oder den man vielleicht aus vielen Produktionen auch kennt, speziell auch im Konditorbereich. Was ist es, was dich auch antreibt oder bewegt, diese Individualität in diese Stücke zu bringen, und warum ist es so wichtig?
Wenn die Kundschaft bei mir anruft und mir den Anlass schildert, die Person schildert, dann entsteht sofort ein Bild in meinem Hirn. Das ist auch Training, denke ich mir, dass man sofort eine Idee zu dieser Torte, zu dieser Person hat. Und es ist wirklich so, ich bin jetzt 27 Jahre selbstständig und es ist keine Torte gleich. Jede ist anders, weil die Person, die beschenkt wird, immer anders ist. Und ich hätte auch keine Freude, wenn ich jetzt 20 gleiche Torten mache. Das geht für mich gar nicht. Es muss einfach jede eine eigene Persönlichkeit haben. Und wenn ich da so im Zwiegespräch mit meiner Torte bin, in der Backstube, ich rede wirklich ein bisschen mit Jana oder geistig, dann sind wir da einfach nur wir zwei und dann frage ich, und? Was machen wir jetzt das dir? Und dann entsteht sie währenddessen. Ich weiß vorher auch nicht, wie sie ausschaut. Das ist eigentlich auch für mich immer wieder Überraschung, wie es am Ende ausschaut. Mhm. Also eine kleine Überraschung. Im Groben weiß ich es natürlich, ich muss so viel vorbereiten. Aber ob dort und da noch ein bisschen was dazugehört oder was man dann noch ein bisschen weggibt und so, das sehe ich erst immer, wenn es fertig ist.
Und jetzt Hand aufs Herz, wenn alle zuhören, die jetzt keine Konditorenausbildung haben, aber leidenschaftlich gern backen, geht bei der Konditormeisterin auch manchmal etwas schief? Weil man sieht ja eigentlich, auch wenn man auf Social Media schaut, bis auf diesen einen Zusammenbruch deines Kunstwerks, und der ging dann auch wieder gut, nur perfekte Torten. Passiert eigentlich auch dir dann und wann ein Hoppala, die Möglichkeit, dass einmal ein Teig nicht aufgeht oder eine Glasur nicht perfekt wird? Gibt sowas noch oder hast du so viele Jahre Routine, dass das gar nicht mehr vorkommt?
Ich glaube, es ist nie perfekt und das sollte auch nicht so sein. Man darf ja immer noch an sich selbst basteln und tüfteln und die Rezepte immer ein bisschen abändern. Und wenn was nicht so schön ist, dann drehe ich es einfach auf die andere Seite oder gib was drauf und dann sieht es die Kundschaft nicht oder der Beschenkte. Also wenn irgendein Hoppala passiert ist, dann darf man kaschieren, dann darf man was drauf. Und meine Torten sind bei Weitem nicht perfekt. Also ich muss ja auch relativ schnell sein, weil meine Torten sind ja zur Relation relativ günstig, weil viele sagen, kann man bei dir überhaupt noch Torten kaufen? Sag ich, ja, natürlich, ab 86 Euro kriegt es auch nicht. Und da muss man auch schnell sein, weil sonst wird sich der Stundenlohn nie ausgehen. Und somit ist die Chance so, dass man sagt, man muss ein bisschen abwägen. 100% perfekt bin ich bei Wettbewerben. Da gibt es nichts, was nicht passt. Aber wenn es für den Alltag ist oder für den Gebrauch, es darf auch einmal ein bisschen unperfekter sein. Und das macht es vielleicht hier und da wieder charmant, wenn nicht alles ganz so.
Aber das sind ja oft auch die Fragen von Frauen, Männern, die gerne backen, kochen, sich irgendwie künstlerisch, kulinarisch weiterentwickeln. Und an die ist dieses Buch, das du geschrieben hast, ja auch adressiert. Nicht nur an jene, die die Ausbildung absolvieren möchten und besonders gut werden möchten, um dann von den Besten zu lernen, sondern auch an jene, die das hobbymäßig gerne machen. Mhm. Was würdest du sagen, ist die meistgestellte Frage, die dir von Laien gestellt wird, zu Dingen, die immer wieder schief gehen oder nicht hinhauen oder wo man gefragt wird, wie geht das denn am besten?
Das ist fast immer das Glasieren.
Das Glasieren von Torten.
Ja. Und genau solche Fragen habe ich ganz besonders behandelt in meinem Buch, weil ich weiß, das interessiert aber auch manchen Konditormeister, weil er auch nicht alles weiß. Wir wissen nicht alles. Das habe ich jetzt auch gesehen, wie ich unterwegs war bei den 20 Konditoren in Ernerer Backstube. Man erlebt ja immer wieder diesen Aha-Effekt.
Aha, so machst du das.
Okay, so machst du das. Und das war für mich total spannend.
Gab es für dich auch einen Aha-Moment?
Ja, natürlich, bei wem immer zum wieder. Beim Schwarzenmüller Johannes, dass er die Bunschkrapferl, bevor er es dunkt, gefroren.
Das wäre ein wichtiger Tipp für mich gewesen. An der Stelle kann man verraten, Brigitte Schickmer kennt mich auch privat. Und der größte Tortenfail meines Lebens wurde ihr serviert, nämlich eine Punschtorte, die bis heute peinlich, aber bis heute lustig bleibt. Also ich hätte ihn vielleicht vorher anrufen sollen. Also er friert sie vorher ein.
Die Punschkrapferl, die Würfeln, die sind gefroren, wenn sie in die wirklich sehr warme Fondant-Glasur eingetaucht werden. Einfach so eintauchen und wieder absitzen. Das war für mich, aha, drum bröselt es bei ihm nicht. Ja? Wann muss man die Mural Glass, das ist diese neue Hochglanzglasur, über die Betty Force oder über die Torte leeren? Mit wie viel Grad, wie muss die Torte vorher sein, welche Temperatur braucht die Torte? So ganz simple Sachen. Es sind oft nur Temperaturfragen, Technikfragen und somit war es mir ganz wichtig, dass er jedes Bild im Buch beschrieben wird, was mache ich da oder warum mache ich das so, dass man als Laie, wie als Konditor oder als Meister oder Meisterin sofort diesen Aha, drum hat es bei mir nicht funktioniert.
Also für die Punschtorte werde ich auf alle Fälle nachschlagen fürs nächste Mal. Ich werde die dann irgendwann bei dir nachreichen und nochmal durch die Prüferin abnehmen lassen. Vielleicht an dieser Stelle auch einmal gefragt, gibt es eine Lieblingsmehlspeise oder eine Lieblingssüßspeise, die bei dir nicht fehlen darf oder die du vielleicht sogar liebst, wenn sie jemand anders für dich macht?
Also meine absolute Lieblingstorte ist meine Schokotrüffeltorte, weil die haben mir vor 30 Jahren das Rezept für unsere Hochzeitstorte gekriegt und die ist fast immer in meine Torten drinnen. Also der Inhalt ist bei mir sehr oft gleich, nur das Äußere ist immer anders, aber die ist einfach geschmacklich und nicht so süß, fast nicht zu toppen. Aber generell mag ich jede Mehlspeise, sei es jetzt was aus Germteig, sei es jetzt sehr was Cremiges. Ich liebe es, jeden Tag Mehlspeisen zu essen. Der Kaffee und der Kuchen gehört für mich zusammen. Wenn wer sagt, magst du einen Kaffee, dann überlege ich, hat der einen Kuchen? Weil wenn es keinen Kuchen hat, dann mag ich auch keinen Kaffee.
Okay.
Genau, also das gehört für mich einfach zusammen.
Dein wichtigster Tipp jetzt final an alle Menschen, die gerne backen, sei es jetzt professionell oder einfach als Freizeitbeschäftigung, als liebstes Hobby, was ist das Allerwichtigste?
Die Liebe zum Tun.
Wie groß ist die bei dir?
Unendlich. Ich werde auch nie in Pension gehen, weil ich denke mir, das ist ja ein Teil von mir.
Ein schönes Vorhaben und ein schöner Schluss. Schöner könnte es gar nicht sein. Und auch für mich ist das eine wunderschöne Aussicht. Wenn du niemals in Pension gehst, dann sind meine süßen Torten für immer, meine Quelle der süßen Torten für immer abgesichert. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Dasein, liebe Brigitta. Schön, dass du da warst.
Sehr gern. Danke. Ihm sag Dankeschön.
Und wenn es Ihnen gefallen hat, dieses Gespräch, dann lassen Sie uns gerne ein paar Sterne da als Bewertung oder Sie schreiben uns drunter, welche Gefühle, Wahrnehmungen oder Ideen oder vielleicht auch welche Leidenschaft Sie mit Brigitta Schickmeier rund ums Kochen und Backen teilen. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal.